Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hey, hi und hello zu einer neuen Folge von Digitale Provinz. Mein Name ist Anne Wiehahn, ich bin Redakteurin und Moderatorin und widme mich in unserem Podcast-Magazin all den spannenden Digitalfragen, die uns als Gesellschaft so beschäftigen. Interessant ist aber, dass ich noch nie über das gesprochen habe, das maßgeblich für die Digitalisierung verantwortlich ist, nämlich unser gutes, altes Internet. Und ich finde, darüber sollten wir sprechen. Vor allem darüber, wie es bei uns momentan mit schnellem Internet aussieht. Denn seien wir mal ehrlich, Breitband und Deutschland, das war lange keine gute Love Story. Und auch heute hängt Deutschland im internationalen Vergleich ja noch ziemlich hinterher. Ich möchte heute unter anderem herausfinden, warum das so ist, wie es mit dem Breitbandausbau in ländlichen Räumen aussieht und was wir brauchen, damit wir zukünftig alle, unabhängig vom Wohnort, von schnellem Internet profitieren können. Ich würde aber vorschlagen, wir verschaffen uns zu Beginn erstmal einen Überblick darüber, was Breitband überhaupt ist und wie der aktuelle Stand aussieht. Für Breitband gibt es nämlich gar keine einheitliche Definition, aber wenn wir davon sprechen, dann sprechen wir grundsätzlich von einer Internetverbindung mit hoher Datenübertragungsrate. Die Internationale Fernmeldeunion definiert beispielsweise einen Dienst oder ein System als breitbandig, wenn die Datenübertragungsrate über 256 Kilobit pro Sekunde beträgt. Außerdem wird zwischen niedrigen Geschwindigkeiten bis 30 Mbit pro Sekunde, mittleren Geschwindigkeiten zwischen 30 und 100 Mbit und hohen Bandbreiten von über 100 Mbit pro Sekunde unterschieden. Breitband spielt in Deutschland aber noch gar nicht so lange so eine tragende Rolle. Die meisten von euch erinnern sich wahrscheinlich eher noch an DSL. Darauf hat Deutschland ja noch ziemlich lange gesetzt und Kupferleitungen waren bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit das Ding. Lange wurde auch gesagt, dass Kupferleitungen völlig ausreichend seien. Mittlerweile sind wir aber schlauer und wissen, dass es sehr wohl einen Unterschied zwischen Kupferleitungen und beispielsweise Glasfaser gibt. Welchen genau, das lasse ich einen Experten erklären. Nick Kriegeskotte ist beim Digitalverband Bitkom e.V. für die Themen Infrastruktur und Regulierung zuständig und beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit allen wichtigen Fragen rund um Breitband- und Mobilfunkausbau.
Ja, vielleicht schauen wir nochmal kurz tatsächlich zurück, warum die Kupferleitung oder auch DSL in Deutschland eine so große Rolle spielen. Auch das hängt damit zusammen, dass wir in Deutschland eben sehr solide bauen, ein Stück weit für die Ewigkeit. Deswegen haben wir eben ein Telefonienetz, was in alle Haushalte reicht und was auch gut funktioniert. Und deswegen hat man in Deutschland halt nicht von Anfang an nur auf Glasfaser gesetzt, sondern auch diese Telefonieleitungen mit DSL aufgerüstet und konnte damit relativ schnell viele Haushalte erreichen. Nicht jetzt mit Gigabit-Geschwindigkeiten, aber doch mit Geschwindigkeiten von 50, 100, 250 Megabit pro Sekunde. Und damit hat man eben dann auch die Voraussetzungen gehabt, um jetzt auch gerade in der Pandemie die meisten Haushalte jedenfalls mit ausreichend schnellem Internet zu versorgen. Das ist aber der Blick auch ein Stück weit zurück. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann ist Glasfaser die neuere Technologie. Wie unterscheiden sich diese Kupfertechnologien, wie sie oft genannt werden? Und die Glasfaser sind einfach auch unterschiedliche Transportmedien. Also Kupfer ist ein relativ dünner Draht, wo eben Internet dann drüber übertragen wird. Das hat eine ziemlich hohe Dämpfung. Das heißt, man kommt nicht so sehr weit mit hohen Geschwindigkeiten. Da ist oft nach ein paar hundert Metern Schluss. Bei Glasfaser ist es anders. Das ist ein optisches Signal. Da gibt es nur eine ganz geringe Dämpfung auf dieser Leitung. Das heißt, es kann über sehr große Distanzen verlustfrei übertragen werden und ich kann damit auch höhere Geschwindigkeiten erzielen.
Breitband mag für viele so ein Ding der letzten Jahre sein, aber tatsächlich ist uns breitbandiges Internet schon seit etwa 20 Jahren ein Begriff. Seit Mitte der 2010er Jahre wird der Ausbau von Breitband auch seitens des Bundes gefördert und das Ziel war, jeden Haushalt mit einer schnellen Internetverbindung von mindestens 50 Mbit pro Sekunde auszustatten. Ein Blick in den Breitbandatlas des Bundes verrät, das wurde mittlerweile fast überall umgesetzt. Die Betonung liegt dabei aber auf fast, denn auf der dort abgebildeten Deutschlandkarte sieht man auch noch einige sogenannte weiße Flecken. Das sind Regionen, in welchen die Internetverbindung noch teilweise deutlich unter dieser Grenze liegt. Und, Überraschung, diese Flecken finden sich vermehrt in Ostdeutschland und vor allem in ländlichen Räumen wieder. Wie der Breitbandausbau dort vorankommt, wollen wir im Verlauf der Folge noch klären. Vorher hat mich aber interessiert, wie Nick Kriegeskotte den Breitbandausbau in Deutschland aktuell wahrnimmt.
Ja, der Breitbandausbau in Deutschland, der ist momentan in vollem Gange. Also es wird jede Menge gebaut. Jeder, der bauen kann, baut auch aus. Wir sind da auch auf einem insgesamt recht guten Weg, auch wenn wir noch nicht alle Haushalte jetzt mit schnellem Internet erreichen können. Aber immerhin sind 94% der Haushalte jetzt schon mal mit mindestens 50 Mbit erreicht. Über 60%, also fast 2/3 der Haushalte, haben auch schon Zugang zu Gigabit-Geschwindigkeiten. Und diejenigen Haushalte, die solche Gigabit-Geschwindigkeiten nutzen können, da nutzen das dann 3 von 10 aktuell. Und auch im Bereich des Mobilfunks sind wir durchaus ganz gut unterwegs. Also 99% der Haushalte, die LTE zur Verfügung haben. Dann gibt es natürlich noch in der Fläche einige weiße Flecken, wo jetzt auch Förderprogramme gestartet sind, sodass wir eigentlich einen ganz guten Mix haben, um in den nächsten Jahren beim Ausbau dann auch die Ziele zu erreichen, die wir haben.
Die Ziele, von denen Nick Kriegeskotte spricht, die werden durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur klar formuliert und stetig angepasst. So lag beispielsweise die bisherige Schwelle von förderfähigem Breitband bei 30 Mbit pro Sekunde und die wurde nun auf 100 Mbit pro Sekunde angehoben. Das bedeutet konkret, alle Anschlüsse, denen im Download weniger als 100 Mbit pro Sekunde zuverlässig zur Verfügung stehen, die können von Fördergeldern profitieren und ausgebaut werden. 100 Mbit pro Sekunde sind aber in anderen Ländern noch ziemlich wenig. Schauen wir uns zum Beispiel mal Spanien an. Das ist ein Land, das wirtschaftlich eigentlich eher schlechter aufgestellt ist als Deutschland, verbucht aber mittlerweile einen Glasfaseranteil von über 70%. Und jetzt mal zum Vergleich, in Deutschland liegt die Quote nur bei etwas über 5%. Wie kann das sein?
In Deutschland sind wir in die Förderprogramme tatsächlich erst 2015 eingestiegen. Das ist ein ganz großer Unterschied zu Schweden. In Spanien wiederum sieht es dann nochmal anders aus. Man kennt das vielleicht aus den Urlaub, wenn man da so an die Hausfassaden schaut, dann sieht man da oft so ganze Knäule von Kabeln, Stromkabel, aber da sind dann auch Telefonieleitungen drunter. Also in Spanien verlegt man das ganz einfach an der Fassade entlang. Das wird da mehr oder weniger dann dran genagelt. Das ist kein Verfahren, wie wir das in Deutschland machen. Da wollen wir eigentlich immer, dass das alles schön sauber in der Erde liegt. Und das ist natürlich viel, viel aufwendiger, dauert länger und ist auch teurer.
Es hat aber eben nicht immer nur etwas mit den Ressourcen zu tun, sondern auch mit der Bereitschaft zum Ausbau. Denn Deutschland hat, zumindest was die verfügbaren finanziellen Mittel angeht, genug zur Verfügung. Hinzu kommen zahlreiche Förderungen. Die Hürden beim Ausbau bestehen vor allem hinsichtlich der Baukapazitäten und des Aufwands. Denn für so eine schnelle und langlebige Internetverbindung müssen eben Straßen aufgerissen und teilweise tief gebuddelt werden. In diesem Zusammenhang wird jedoch bereits an neuen Technologien gefeilt, mit denen der Ausbau leichter vonstatten gehen kann. Aber, und das ist auch ein eben nicht ganz unwichtiger Grund, warum Deutschland hinterherhängt, es wurde eben, vor allem seitens von Monopolisten wie der Deutschen Telekom, viel zu lange auf alte Kabelsysteme wie Kupfer gesetzt. Und darüber habe ich auch mit Fabian Kaspers gesprochen. Er ist Prokurist und Unternehmensleiter bei den Vereinigten Stadtwerken Media in Schleswig-Holstein und erklärt, was skandinavische Länder wie Norwegen oder Schweden Deutschland voraus haben.
Was machen andere Länder denn? Warum haben die im skandinavischen Bereich? Warum sind die so weit vorne in der Rangliste? Warum reden wir in Norwegen darüber, dass ein ganz normaler Privatkundenbauernhof einen 10-Gigabit-Anschluss hat? Die haben das schon recht früh erkannt. Das sind Flächenländer, wo sie sagt, okay, wenn wir einmal buddeln, dann wird es teuer und das wollen wir in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren nicht nochmal machen. Wenn wir buddeln, muss das auch lange drinne sein. Und dann haben sie gedacht, okay, was ist gerade das Aktuellste? Was ist das Neueste? Was hat die größte Chance darauf, auch wirklich in den nächsten 30 Jahren noch Stand der Technik zu sein? Da haben die Skandinavischen ganz einfach schon vor Jahren, vor Jahrzehnten gesagt, Glasfaser. Das war ja auch schon vor Jahrzehnten. Und deswegen ist die Entwicklung da einfach von vornherein. Hier in Deutschland hat man aber gesagt, nee, wir haben Kupfer, wir machen jetzt erstmal, also vor 20 Jahren, wir machen jetzt erstmal DSL. Wow. Also 700 kW, ganz toll. Da können wir, VDSL, also bis zu 50 Mbit. VDSL 2, wir können bis zu 100 Mbit. Was nicht die Regel ist, das ist ja theoretischer bis zu Wert. Und dann quetschen wir noch ein bisschen mehr raus, und zwar mit Vectoring. Also wir setzen nochmal ein Vectoring drauf. Und Vectoring ist ja technologisch einfach nur, ich schaue mir diesen gesamten Bündel an und korrigiere rechts, links und optimiere so den Fluss.
Also halten wir fest, Deutschland hat lange geschlafen und es gibt noch viel zu tun in puncto Ausbau von schnellem Internet. Bevor wir uns gleich anschauen, wie es mit schnellem Internet in ländlichen Räumen aussieht, habe ich noch etwas Wissenswertes für euch.
Die digitale Provinz Random Facts.
Dieses Mal spreche ich nicht von Random Facts, sondern von einem Fakt, der aber für jede und jeden von uns ziemlich interessant sein könnte und von dem vielleicht einige von euch noch nichts wissen. Ab Ende des Jahres haben wir nämlich alle ein Recht auf schnelles Internet. Das hat die Bundesregierung im Frühjahr diesen Jahres beschlossen und das Ganze im neuen Telekommunikationsgesetz, auch TKG, festgehalten. Das tritt am 1.12.2021 in Kraft und umfasst alle Neuerungen rund um Telekommunikation, Internet und Mobilfunk. Ein klares Ziel des TKG ist es, einen neuen Ordnungsrahmen zu schaffen, um den Ausbau von schnelleren und flächendeckenden Gigabit-Netzen in Deutschland zu beschleunigen. Und die digitale Infrastruktur soll eben dahingehend verbessert werden, als dass Investitionen attraktiver gestaltet werden sollen und Innovationen hinsichtlich neuer Technologien gefördert werden sollen. Ich bin echt gespannt, ob und wie das Recht auf schnelles Internet den Breitbandausbau befeuern wird. Vielleicht sprechen wir uns ja dann im nächsten Jahr nochmal und ziehen Bilanz. Wenn ihr mehr zum Telekommunikationsgesetz lesen wollt, dann schaut am besten mal unsere Shownotes, da verlinke ich euch ein paar Seiten. Die Provinz, und das wisst ihr, wenn ihr uns regelmäßig verfolgt, interessiert uns ja immer ganz besonders. Und ich habe es eben schon angeteasert, auch beim Breitbandausbau fallen ländliche Räume oftmals hinten runter. Und das ist ein Problem, denn während EinwohnerInnen in Großstädten meist ohne Probleme große Datenmengen ab- und downloaden können und Netflix ohne Probleme läuft, haben Menschen, die auf dem Land leben, oftmals sogar Probleme, ein WhatsApp-Video zu versenden. Ich erinnere mich da übrigens auch an einen Beitrag vom ZDF aus dem letzten Jahr, in dem eine Dorfbewohnerin erzählte, dass sie auf dem Parkplatz der Ortsapotheke Homeoffice machen muss, da die Verbindung bei ihr zu Hause zu instabil sei. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Aber langsam tut sich was. Und das liegt auch an vielen unabhängigen Verbänden und Stadtwerken, die nicht warten, bis die Big Player in die kleinen Kommunen kommen, sondern die sich selbst darum kümmern. Und Fabian Kaspers, den ihr eben schon gehört habt, der macht es seit über 20 Jahren und installiert Breitband an jeder Milchkanne. Wie das funktioniert, das erklärt er selbst.
Die Antwort ist einfach. Man macht es einfach. Und zwar, wir sind angefangen und haben unseren Fokus auf Regionen gelegt, die komplett unterversorgt sind. Wir haben also nicht das typische Cherry-Picking betrieben, was andere Provider machen oder andere in diesem Bereich und geguckt, ah, wo ist es interessant? Hier, man muss die großen Städte, wo sind große Gewerbegebiete? Wir sind genau andersrum angefangen. Wir sind in die Regionen reingegangen, wo wirklich gar nichts ist und auch keine Aussicht auf Ausbau war. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir in unserem gewählten Gebieten Anschlussquoten erreicht haben, die ja sehr, sehr gut sind. Also wir haben teilweise Orte, wo wir 99,5% Anschlussquote haben. Und dann kann ich natürlich, wenn ich 99% Quote habe, kann ich natürlich auch sagen, okay, wir bauen hier Glasfaser bis zur letzten Milchkanne, weil es dann faktisch so ist, dass man ganz ein Dorf ausbaut und fast wirklich 100% anschließen kann.
Ja, und jetzt könnte man meinen, gerade für den ländlichen Raum gibt es doch mittlerweile so viele Förderprogramme, da müsste der Ausbau ja eigentlich kein Problem sein. So einfach ist es dann aber doch nicht.
Es gibt Förderprogramme seitens des Bundes und des Landes, aus denen man sich beiden bedienen kann. Kommunale Förderung ist eher selten gegeben. Also dass jetzt eine Kommune selber oder ein Landkreis, das wird gelegentlich gemacht, kommt auch vor, aber die größten Töpfe kommen von dem Bund und von den Ländern, wo die Fördergelder herkommen. Die Hürde, diese Fördergelder aber zu kriegen, gerade auf Bundesebene oder auf Landesebene, sind teilweise so hoch oder so kompliziert, dass viele lokale Provider oder lokale Versorgungsunternehmen, Energieversorger einfach davor zurückschrecken, das dann zu machen. Denn das ist so kompliziert, das zu beantragen. Es ist so kompliziert, die Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Mit Studien, mit Machbarkeitsanalysen, Marktanalysen. Und das verschlingt alleine schon, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber ich weiß, also es verschlingt schon mal einen guten Teil der eigentlichen zukünftigen Fördergelder. Also ich muss eigentlich schon mal ganz viel Geld in die Hand nehmen von diesem Fördergeld, was ich erwarte, um dieses Fördergeld dann zu bekommen und habe noch nicht einen Meter Glasfaser in die Erde gebracht.
Fabian Kaspers hat mir auch erzählt, dass es für kleine Kommunen mittlerweile fast unmöglich ist, Förderanträge selbst zu bearbeiten. In diesem Zusammenhang sind dann nicht selten externe BeraterInnen notwendig, die die Mitarbeitenden der Stadtwerke dann unterstützen. Und das ist wiederum mit vielen Kosten verbunden und das macht die Hürde zum flächendeckenden Ausbau ja noch größer. Das Problem mit Förderanträgen, das kennen wir ja durch unsere Arbeit für Digitale Provinz schon länger, denn häufig scheitert es eben nicht an den finanziellen Mitteln, sondern an der Personalkapazität, sich diesen Bürokratiebergen zu stellen. Wir haben ja bereits gehört, dass sich mittlerweile deutschlandweit einiges tut. Aber lässt sich das denn jetzt auch vom ländlichen Raum behaupten?
Laut der aktuellsten Marktanalyse von BRECO, die sind da immer sehr gut drin, da liegen wir für das Jahr 2020, haben wir knapp 8,3 Millionen Glasfaseranschlüsse in Deutschland. Das entspricht ungefähr 17,7% bei den Anschlüssen, die mehr als 200 Mbit können. Das ist aber eine Quote 17%. Wir sind eher bei 13%, wenn wir es unter die 200er gehen. Also weiße Flecken haben wir noch sehr, sehr viel. Und das ist extrem wenig. Wenn wir es mal im internationalen Vergleich sehen, dann haben wir ja eine Ausbauquote vom breitbandigen Internet, also andere Technologien auch mit, mal gerade von 5%. Ja, das ist ernüchternd. Aber jetzt kommt ja das Positive obendrauf. Wir haben ja, wir sind nicht nur in den letzten Reihen von irgendwelchen Plätzen. Es gibt auch natürlich auch schöne Statistiken, was die Investitionen in Glasfaser und Breitbandausbau angeht, sind wir europaweit, die Zahlen kenne ich, auf Platz 3. Also wir haben es gelernt, wir haben es verstanden und wir fangen an, wirklich Geld jetzt rein zu investieren, diese Netze auszubauen, weil sie benötigt werden.
Und das sind, wie ich finde, wirklich positive Neuigkeiten. Im Endeffekt geht es jetzt meiner Meinung nach auch gar nicht mehr darum, auf alten Fehlern herumzutrampeln, sondern zuversichtlich nach vorn zu blicken und einfach zu machen. Denn letztlich, und das haben ja auch die letzten Jahre gezeigt, gibt es eben nur eine Zukunft mit Breitband. Und wie wir das in naher Zukunft wirklich umsetzen können und was es dafür braucht, das habe ich meine beiden Experten gefragt. Und Nick Kriegeskotte vom Bitkom e.V. meint dazu Folgendes.
Also wir brauchen ganz sicher eine Planungssicherheit und auch mit realistischen Zeithorizonten, in denen man den Ausbau bewältigen kann. Und da glauben wir auch fest daran, dass man auch diese staatliche Förderung priorisieren muss, eben auf die Regionen, die aktuell besonders schlecht versorgt sind. Da kann man darüber hinaus auch nachdenken mit beispielsweise einem Gutschein für einen Satellitenanschluss. Das ist ja auch noch eine Technologie, die sehr schnell und überall zur Verfügung steht, gewisse Zeiten dann zu nutzen. Aber Ziel ist eben, die Glasfaser zu allen Haushalten zu bringen und in den Förderprogrammen zunächst einmal auf die Haushalte zu setzen, die besonders schlecht versorgt sind. Private Investitionen fließen dann ohnehin in weitere Haushalte, sodass wir damit ein Paket bekommen, in dem wir in den nächsten Jahren dann alle Haushalte auch erreichen.
Und auch Fabian Kaspers von den Vereinigten Stadtwerken Media in Schleswig-Holstein hat klare Vorstellungen.
Die Richtung, die wir eingeschlagen haben, ist schon die richtige. Also wir sind auf einem guten Weg dahin. Meine persönliche Erfahrung ist, wo ich Potenzial sehe, ist wirklich eine Optimierung und Verbesserung im Bereich der Förderung, der möglichen Förderung, um Wirtschaftlichkeitslücken einfach zu füllen, zu schließen. Wenn ich ein Dorf anschließen muss, was 10 Kilometer weit weg ist, oder ich die letzte Milchkanne anschließen muss, nämlich rechts davon, dann ist der Weg zu diesen Fördergeldern sehr, sehr schwer und das muss verbessert werden. Die Bürokratie muss raus, es muss ein bisschen transparenter dargestellt werden. Eigentlich müsste es mehr, es gibt in einigen Ländern ja diese Breitbandkompetenzzentren, also wo sich interessierte Kommunen, interessierte Firmen hinwenden können. Die gibt es punktuell, die sind aber in meinen Augen nicht stark genug. Also da sollte man nicht ein Breitbandkompetenzzentrum bauen in einem ganzen Land, sondern 2, 3 pro Region. Wo können die unterstützen? Wo können die Synergien schaffen? An wen? Wo können die beraten, zur Verfügung stehen? Wo können sie helfen bei den Fördergeldern? Oder wie kann man so ein Projekt einfach realisieren? Das ist das, was so ein bisschen fehlt. Oder wo ich denke, das würde dem nochmal einen richtigen Schwung bringen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Nick Kriegeskotte und Fabian Kaspers für ihre Einschätzungen. Ja, Breitbandausbau ist ein ziemlich großes Thema und natürlich gehört da noch viel mehr rein als das, was wir heute gehört haben. Ich freue mich aber natürlich sehr, wenn ich euch ein wenig updaten konnte, wie das mit dem schnellen Internet in Deutschland gerade funktioniert. Natürlich packe ich euch wie immer alle relevanten Links und Quellen zu den heute besprochenen Themen in unsere Shownotes, damit ihr bei Bedarf noch weiter stöbern könnt. Wenn ihr Feedback für mich und uns habt, Themenwünsche oder Anregungen äußern wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an digitaleprovinz@korrekturnachoben.de und besucht uns gerne auf Twitter, Instagram oder LinkedIn. Da gibt es noch mehr Digitale Provinz. Wir hören uns bald wieder und bis dahin sage ich wie immer, macht's gut, habt's schön und bleibt digital.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.